Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Jens, weißt du, wie mein Samstag heute angefangen hat? Meine Tochter hat mich heute Morgen um 8 Uhr geweckt und hat zu mir gesagt, sie möchte ganz gerne mit mir Autorennbahn spielen. Und ich dachte, was meint sie? Ach ja, und dann, sie wusste auch, wo die ist. Ich hatte die irgendwann mal irgendwo verstaut, wo ich selber nicht mehr wusste, wo sie ist. Die Dada-Bahn. Da haben wir die Dada-Bahn nochmal aufgebaut. Cool. Und die habe ich mir ja irgendwie mal vor 2 Jahren oder so gekauft, auch inspiriert dadurch, dass wir im Podcast drüber gesprochen haben. Ja, und dann wollte sie damit unbedingt spielen. Sie erinnerte sich und wollte dann nochmal ein Looping fahren damit. Von den Autos, die ich habe, 3 Stück, funktionierte eins noch so, dass sie die ganze Bahn mit Looping gefahren hat, weil die Motoren tatsächlich alt waren. Und die ganze, also alles, was ich habe, die ganzen Teile, die ganzen Kartons, sind auch tatsächlich die Asbach-uralten Dinger. Mit 3 Autos. Einmal so einem grünen Jeep, so ein Militär-Jeep, dann einmal so ein roter Buggy und ein weißer Rennwagen. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte damals den silbernen SEC. Kennst du den noch? Der sieht ein bisschen komisch aus.
Ich habe den. Den habe ich in Silber und als Polizei.
Den gibt es auch als Polizei, genau.
In Alt abgespielt.
Ja, cool.
Ich habe den in Alt abgespielt und es gab eine Re-Edition. Ich habe den auch in Neu.
Ah, okay.
Und dann habe ich noch einen silbernen Porsche Targa. Mhm. Alt abgespielt. Auch noch mit den alten Dada-Motoren, wo Dada dann auch noch auf dem Reifen drauf stand.
Genau.
Und da war ja Dada noch made in Germany. Mhm. Das ist ja nicht mehr heute so, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man die heute so noch nachkaufen kann. Ich vermute schon.
Kannst du.
Ja, habe ich auch gesehen, dass zumindest mal noch verpackte Sachen gibt.
Du kannst ja auch die neuen Motoren kaufen.
Ja, die können wahrscheinlich 10-mal um die Bahn oder so, keine Ahnung. Wobei,
ja, aber das die Konzept sind halt ist nicht ja mehr gleich, so hoch. Ne?
Also, nee, ist klar.
Ist halt made in
klar, wenn du die halt, Bahn, keine Ahnung. Wenn du die über das Aufziehen hinweg, also wenn sie anfangen zu knacken, 10-mal ziehst, dann wahrscheinlich machst du das nicht so oft. Ah, die mussten schon was aushalten, die Dinger. Ne? Damals als Kind ist man ja auch nicht so, dass man so, ja, man ist vorsichtig. Ja, klar. Also wenn ich meine Tochter sehe mit 5 Jahren, ne, die nimmt das Ding, patscht mit der ganzen Hand drauf, genau. Drückt den so doll wie möglich runter. Du hörst dann wieder so echt so und dann lässt sie ihn irgendwann los. Aber trotzdem, also diese Dada-Geschichte war damals schon cool. Und ich fand das heute ganz witzig. Ich hatte nämlich dann nach einem Auto geguckt, kurz bei eBay. Da waren dann auch einige sowohl bespielte als auch neue SECs und auf der Packung von den neuen steht halt drauf, dass die halt besonders nachhaltig sind und so, weil natürlich alles so, dass du es halt ewig benutzen kannst, kein Strom dabei fließt, also das ist ja von der Sache her schon in gewisser Weise ein nachhaltiges Spielzeug. Es ist vor allem, wenn du bedenkst, was du heute manchmal, wenn die Leute so, für 8 Euro sich irgendwas bestellen, was dann nach 3 Monaten kaputt ist und im Müll landet, ne?
Genau.
So. Ja, und diese Dada-Bahn, die hat schon Generationen überlebt. Also man kann das anhand der Kartons sehen. Da ist schon das ein oder andere Mal aufgemacht worden.
Ja, ist schon cool, Dada.
Ja, ist schon eine coole Sache, ja, auf jeden Fall. Cooles altes Spielzeug. Ja, altes Spielzeug. Du hast, wie ich heute Morgen gesehen habe, schon das ein oder andere Auto verkauft. Vielleicht reden wir erstmal darüber.
Ja, also, ich habe heute Morgen 2 Autos verkauft und 1 ist reingekommen. Mhm. Verkauft habe ich den Audi Quattro.
Das ging ja schnell dann für den Preis, ne?
Nach Österreich. Mhm. Und jetzt vorhin den Moretti 128, den Fiat, den gelben.
Ja, das habe ich eben mitbekommen, als ich hierher kam. Sehr sympathisch, der geht nach Bremen. Und landet dort auch in einer, ich sag jetzt mal, kleinen Sammlung, in der ähnliche Autos schon vorhanden sind. Mhm. Weil dann habe ich halt gemerkt, da kannst du dir den Kommentar sparen, dass sich derjenige darauf vorbereiten muss, immer gefragt zu werden, was ist das denn für ein Auto? Ne?
Genau.
So. Weil er hat noch so ein Auto, bei dem das mit Sicherheit mindestens genauso ist. Und von daher finde ich, ja, muss man halt wissen, wenn man so ein Auto kauft. Ich glaube, wenn du damit auf ein Treffen fährst oder wenn du auf die Oldtimer-Tankstelle fährst, dann sammeln dich natürlich alle voll, ne? So. Ja, so Moretti, sorry. Also gibt es ja auch wahrscheinlich in der Art und Weise, in der Farbe keinen zweiten.
Nee, es waren in diesem Jahr waren ein paar im Angebot, so europaweit. Mhm, Da gab es so mehrere Serien, auch hinter mit dickeren Stoßstangen und so. Aber er ist eigentlich mit der Schönste gewesen hier. Mhm. Und jetzt im Augenblick war keiner im Angebot, nirgendwo. Es war ein Zufallstreffer. Ich habe den ja schon seit April inseriert. Mhm. Und die haben den gestern erst entdeckt im Internet.
Ach was, okay.
Ja, und die haben nach was ganz anderem gesucht. Und dann hat so eine Suchmaschine beim Vignale, weil es ja eine Vignale-Karosserie ist, und ich das auch reingeschrieben habe, hat irgendwie bei Das Parking oder so, hat irgendeine Suchmaschine das Auto auch ausgeschmissen. Und dann, oh, wie in Hamburg steht so ein Auto, gibt's doch nicht, ruf mal so. Dann haben die mich gestern Abend angerufen, sie wollten heute kommen. So, ja, komm mal.
Ja, interessant, ne? Dass man, wenn man so ein Auto sucht.
Die haben das nicht gesucht.
Alter, wenn man. Nee, stimmt, die haben etwas anderes gesucht, genau. Samantha gesucht, wenn ich mich nicht irre, habe ich so verstanden.
Nach Samantha geguckt, genau. Nochmal, weil, ne?
Samantha Fox. Ja, auf jeden Fall ist das natürlich dann.
Ach, Samantha Fox, das passt wieder zum Corvette-Fahrer.
Ja, ja, es ist halt so. Muss man halt dran denken. Ne? Kennen ja. Aber auch die meisten nicht mehr, ne? Ist auch eigentlich nicht meine Generation, ne? War ich viel zu jung für, ne? War doch so 80er, oder? Mhm. Ja. Ja, naja, auf jeden Fall ist das Auto weg. Ja, sicherlich jemand, der dafür ein Händchen hat und Spaß daran haben wird, an so einem doch besonderen Auto, von dem es eben dann in der Regel keinen zweiten auf dem Parkplatz gibt, wo man ist.
Nee. Und was auch diese Woche, habe ich noch gar nicht gepostet, dass der verkauft ist, glaube ich, ne? Nee, habe ich nicht gepostet. Was auch verkauft ist, der 968 CS. Muss ich noch posten.
Siehst du?
Das hat mich besonders gefreut, weil er ja teuer war, in Anführungsstrichen. Und es war jemand am Anfang der Woche da und hat sich ihn angeschaut, den Wagen, für, wenn ich richtig verstehe, entweder einen Freund oder für den Chef, glaube ich. Mhm. Und die haben sich mehrere 968 CS angeguckt, die so im Angebot sind.
Diese Storys von dir klingen immer sehr ähnlich, ja.
Nee, das ist total ja, ist cool. Ja so. Ja, klar. Und zwar, die haben sich einen weißen angeguckt, der auch für 48.000 im Netz ist, also ist er immer noch. Der war dann plötzlich komplett lackiert, da fehlten bestimmte kleine Sachen, fehlten kleine Bauteile, irgendwie beim Kühler, hier beim Überlauf war was undicht, lief Wasser raus. Also kein schlechtes Auto, aber auch lange nicht so gut wie beschrieben, also mit Abstand nicht. Und gut, ich schreibe in meine Beschreibung ja gar nicht mehr rein, ist gut oder nicht gut.
Nee, das ist mir auch aufgefallen.
Ich beschreibe meine Autos nur noch die Fakten. Also da steht dann halt drin, Porsche 968 CS, lückenlos Heckheft gepflegt, unfallfrei, im Erstlack bis auf die Haube, das war's, Punkt, Ende, sonst nichts. Ich schreibe nicht rein, ob der gut oder schlecht ist, sondern die Leute selber entscheiden. Aber dieser Mensch, der sich mehrere angeguckt hat, hat gesagt, es ist mit Abstand der Beste, den er sich angeschaut hat. Er ist sechste Hand. Das ist umso verwunderlicher, weil der Zustand so gut ist. Das hat mich auch überhaupt nicht interessiert.
Ja, jetzt,
er hat gesagt, aber, bei dem Zustand, wenn er zehnte Hand wäre, ist total uninteressant.
Das ist ja auch immer so ein bisschen mein Credo. Also man kann nicht dogmatisch festlegen, dass wenige Hände dazu führen, dass ein Auto gut ist. Ja. Und oftmals, das haben wir ja auch schon oft gesehen, steht bei einem Auto drin, der ist erste Hand, ja, weil er wurde Ende der 90er mal stillgelegt, dann mit 07er Nummer zugelassen, dann gibt's keinen Briefeintrag. Und dann ist das Auto immer noch erste Hand, wenn derjenige ihn nach 20 Jahren keiner Wartung, keinen TÜV verkauft. Mhm. Und sagt, ja, ich bin damit ab und zu mal gefahren. So, das nützt dir nichts, dieses erste Hand. Und deshalb lieber ein paar Hände, die sachkundig waren. Was ich aber am imposantesten finde an der Geschichte, du hast es mir ja vorhin gesagt, das kauft ja jemand, der noch ein paar andere Autos hat und der Sachverstand hat und der kommt in eine, kann man sagen, Sammlung, ne?
Ja.
So. Bei einem Sammler, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt ja manche Menschen, die wollen zu einem Auto erzählen, ja, der ist aus erster Hand und dies und das und jenes. Und manche sagen halt, nein, Zustand zählt. Zustand, Zustand, Zustand. Ich möchte, dass wenn jemand oder ich selbst den Wagen nutze, den Wagen sehe, dass ich halt einen Zustand habe, so wie er halt gehört.
Also
und das ist halt der Punkt.
Mir war es ja schon klar, weil ich mir auch schon angeguckt habe, dass es mit einer der besten am Markt ist, definitiv. Aber en Detail, das sind Sachen, die habe ich gar nicht so beachtet. Hat zum Beispiel hinten die Verkleidung alle ausgebaut und hat dann gesagt, ach guck mal, um diese Kabelstränge, die da laufen, sind immer in bestimmten Abständen Schaumstoffrollen gewesen. Mhm. Die fehlen meistens, weil sie kaputt gehen, wenn die Autos neu lackiert werden, wenn hinten mal ein Unfall war und so weiter. Der ist im Detail original und auch der Innenraum ist ja ohne jegliche Abnutzungsspur. Mhm, mh. Das Auto ist total faszinierend vom Zustand. Mh. Und er ist 145.000 Kilometer auch gefahren.
Also ja, ja, genau.
Nicht wenig. Ja, genau. Irgendwie nur 30.000 gefahren.
Ja.
Und dann mit dem Schichtmessgerät hat er ein eigenes gehabt. Warum? Ja, gibt es ja gar nicht. Er ist ja tatsächlich so. Ja, natürlich, ich habe ja gesagt, die Motorhaube ist lackiert vorne, auch ganz dünn. Der Rest ist nachlackierungsfrei. Ja, dann haben die das Auto gekauft.
Ja.
Ne? So, und das ist so balsam für meine Zustandsseele, sowas, so ein Kauf, wenn solche Leute so ein Auto kaufen.
Klar, weil du natürlich nochmal bestätigt bekommst, dass dein Ansatz, als du dich dafür entschieden hast, ihn zu handeln, der richtige war. Ne?
Ja, so, genau.
Ja.
Genau, wo du sagst, stillgelegt. Heute ist noch ein Saab reingekommen, 900 Turbo 16V. Kein 16V, 900 Turbo ohne Cut, ein früher, 85er Baujahr, 175 PS.
Limousine?
Limousine
ist es nicht, weil der hat ja nicht,
sondern
das ist ein Fünftürer eigentlich.
Das ist ein Kombi-Coupé mit vier Türen.
Ja.
So wird es bei Saab geführt. Also ist ein Schrägheck.
Ich muss nur mal doof fragen, hat der eine Heckklappe oder hat der eine?
Ja. Sonst wäre es die Limousine. Und die hat dann auch einen Knick hinten drin.
Ja.
In der Seitenlinie.
Ja.
Ganz so klack, klack, so ein kleines. Nee, hat Heckklappe. Also ist ein Kombi-Coupé, viertürig. In der Farbe, hab ich noch nie gesehen, in der Farbe Rosenquarz.
Ja, ich stand da eben neben und sag so, Jens, ich will jetzt nicht wieder laut sagen, weil du dann wieder sagst, deine Brille ist schief oder das Neonlicht. Die Farbe ist super ähnlich wie die von dem 944 Turbo.
Ein bisschen heller.
Hm? Ja, aber sehr, sehr ähnlich, weil das ist halt auch so ein Silber mit so einem Rosé-Stich.
Genau.
So
wie innen ist ja auch so Rot-Bordeaux innen drin, Velour. Der Wagen ist 1999 stillgelegt worden.
Ach, siehst du? Mhm.
Und bis 2021 stand der tatsächlich, also ist nicht gefahren worden. Mhm. Und 21 hat den Heuschmidt, also dieser Saab, hat Heuschmidt ihn wieder ins Leben gerufen. Mhm. Gibt ein Gutachten dazu, da ist das auch aufgeführt. Also der ist da neu lackiert worden damals. Mhm. Der Unterboden ist eisgestrahlt worden komplett. Mhm. Der hat den Heuschmidt Edelstahl-Auspuffanlage bekommen und. Also da ist richtig überarbeitet worden, so teilrestauriert worden, mehr oder weniger. Und dann verkauft worden.
Okay.
Ist 150.000 Kilometer original gelaufen. Alte Brief ist auch dabei und gibt auch fünf Besitzer insgesamt. Und der jetzige Besitzer, also der ist der verstorbene Vater von dem Verkäufer sozusagen. Mhm. Der hat den auch erst 21 gekauft. Mhm. Und tolles Auto. Also das ist ein Auto, wenn man sich den en Detail anguckt, auch im Motorraum, könnte man sagen, boah, könnte irgendwie sauberer sein oder so. Der ölt nicht an den Gravier, also der ölt halt nicht da, wo sie sonst ölen.
Sondern
der
woanders.
Er ist konserviert, heißt, es ist auch tatsächlich so eine Patina da, so eine Mischung zum Teil auch aus Staub und Konservierung. Also das ist nicht absolut Hochglanz irgendwie, aber die Fußmatten sind original, dunkelrot, Gummi, Saab. Die Ronal-Alufelgen von Saab im Mini-Light-Design sind original. Also das Auto ist, das Radio ist ziemlich hässlich.
Naja, so gut.
Komisches Alpha-Ding drin.
Eine Pioneer, habe ich gesehen, ja.
Pioneer. Oder ein Pioneer. Ja. Ich habe dieses Bedienteil einfach abgemacht. Es ist nur jetzt schwarz und Schlitz, weil das Blöse habe ich mir nicht gegeben optisch. Hat ein Schiebedach, auch selten.
Ja, es ist so ein bisschen strange. Ich habe mich vorhin reingesetzt. Also zunächst mal, wie immer, der Nasentest. Auto riecht innen perfekt, also überhaupt nicht alt, muffig oder so. Der muss auch gut gestanden haben. Sonst wäre es wahrscheinlich auch nach über 20 Jahren schwierig gewesen. Top-Dachhimmel und so weiter. Und das Schiebedach ist mir auch aufgefallen. Ist ja relativ, in Anführungsstrichen, groß, wenn du drin sitzt. Und der Schiebedachhebel ist vor dem Schalthebel in der Mitte. So, hä? Ja. Wir müssen irgendwo noch einen Schalter dafür einbauen.
Was ganz cool ist beim Saab, der Windabweiser ist eigentlich im Blech drin. Also das Dach hat eine andere Form, ganz kurz vom Schiebedach.
Ah, ja. Wird so leicht angehoben, ne?
Die Saab ist halt einfach schräg, ne?
Ja,
schräg
im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Tolles Auto. Wir haben hier lange über den Preis diskutiert.
Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, weil
der hat zwei Wertgutachten, die sind jeweils.
Ich habe gerade was im Kopf, aber ich habe gar keine Ahnung.
Also beide Wertgutachten sind irgendwie von Heuschmidt, klar, ist irgendwie 29.000 Euro.
Ja, okay.
Und dann gibt es ein neueres Gutachten hier. Das hat der Vater noch beim TÜV machen lassen. Über 28,5. Das ist auch Quatsch, weil das Gutachten an sich Quatsch ist, weil da steht drin, dass es ein dreitüriger Saab 900 Turbo S
ja,
ist.
Das ist ja interessant.
Wenn du den, passt da also nicht zusammen, 23,9 kostet.
Ja, okay. Und wie viel PS hat das Auto?
175.
175, ja, das ist schon ein flinkes Auto.
Das war 1985.
Mein lieber Scholli. Ja. Zumal das Auto ja... Was, ja, ich müsste jetzt tatsächlich mal gucken, so das Thema Leistungsgewicht. Ich weiß nicht, wie viel der wiegt im Verhältnis zu einem damaligen beispielsweise 124er Mercedes, der ja größer ist. Also im Grunde ist der ja so ein bisschen zwischen 190er und 124er, kann man sagen, ne? Von der Größe.
Ja,
man.
Ja,
kann man nicht vergleichen, ist schwierig. Mir geht es jetzt wirklich nur um das Gewicht. Aber gut, und 175 Turbo PS. Ohne Cut.
Also Leergewicht ist 1257
Kilo. Ja, siehste. Ja, klar. Klar macht das Spaß. Und damit ist man schon zügig unterwegs.
Ja.
Ja, cooles Auto. Ja, cooles Auto. Und irgendwie auch sehr alltagstauglich, möchte ich behaupten.
4,73 Meter ist er lang.
Ja, gut. Die Länge ist bei dem Auto täuscht so ein bisschen. Ne? Weil die Stoßstangen sind dick. Und ja. Und trotzdem, ich mag das Auto. Und mich erinnert das immer, ich habe das eben gesehen, mich erinnert das immer eben, in Soltau gab es eine Familie, die hatten so ein Auto über Jahre, und das war ein Coupé, ein Turbo, und der hatte auch diese dunkelrote Innenausstattung, aber in Leder und war außen in einem Grauton etwas dunkler, dunkler. Und der war wunderschön, dieses Auto, so auch so unique, ne, mit dieser Kombination, außen grau, innen dunkelrot. Der war aber schon so ein bisschen auf, der war in der Familie dann immer weitergereicht worden. Das war ja früher gefühlt, so gerade im ländlichen Bereich, wo die Eltern mehrere Kinder hatten, war es ja oft so, dass das Auto dann, egal was es war, weitergegeben wurde Und ich kann mich da auch noch an eine Familie erinnern, die hatten nachher 326er. Und das waren alles so frühe Dinge aus den 80ern. Und die der Sohn und die Tochter haben dann beide so ein Ding gefahren, als sie 18, 19 waren. So ein 380er, so ein richtiger Spritzschlucker. Naja. Ja, cool. Aber ein anderes Highlight, was du neu bekommen hast, Jens, ist der Jaguar.
Ach so, ja, genau. Ein Jaguar XJS 6.0 Convertible. Also 6 Liter Hubraum, 12 Zylinder.
Genau.
Ist ein Baujahr 95, ein ganz später.
Mit diesen spannenden Rückleuchten.
Ja, kann sein. Ja? Da war der 6 Liter schon nicht mehr im Programm, sondern wurde nur auf Wunsch hergestellt. Also du musstest bei Jaguar sagen, ey, bitte könnt ihr mir so ein Ding bauen.
Als Cabrio wohlgemerkt, ne?
Ja, weil der 6 Liter war auch immer volle Hütte, immer alle Extras. Mhm. Und der ist hier British Racing Green und ich glaube, es heißt Biscuit innen drin, das Leder, in diesem hellbraun. Und den hat, das ist ein US-Auto, ist 2014 nach Deutschland gekommen und hat der jetzige Besitzer, das Auto ist einmal erst alles gemacht. Es gibt insgesamt, gibt es Belege über knapp 100.000 Euro.
Ich bin, ich habe mich diesem Auto genähert. Also zunächst mal, es ist ja so spannend, weil man dieses Auto überhaupt nicht in der Zeit 95 verortet, weil natürlich die Karosserie damals schon richtig lange im Programm war, seit Anfang der 70er.
Deshalb hat er übrigens auch den Handbremshebel und auch die Hinterachse schon aus dem XK8.
Ah, okay, siehst du? So, und dann guckt man sich das Auto an. Ich finde, die Felge ist ungewohnt, die kenne ich so gar nicht.
20
die
Spoke?
Ist, ja.
Nee, die, ist, ne? Ist original.
Und die ist auch im perfekten Zustand. Gut, muss das auch alles sein, wenn man viel Geld in das Auto investiert hat. Und dann bin ich so in das Auto rein und ich fasse nur den Sitz an und sage, aber das Leder? Dann sagt er, ja, ist alles neu. Also du merkst das halt, es ist wirklich... Da hat auch jemand nicht gespart. Das ist das beste Leder, was du da verbauen konntest dann. Ja, das ist so weich. Du hast das in der Hand und denkst, so muss Leder sein. Und das hast du heute bei einem neuen Auto schon nicht mehr. Ne? Also fast gar nicht mehr. Nicht in der
Volvo.
Art. Ja? Und schon echt top. Das ist richtig, richtig schön. Das Auto hat so eine, ja, wie soll ich das sagen? Das hat so eine Aura. Also einerseits gerade durch diese Doppelscheinwerfer vorne, das ist ja so eine US-Optik so ein bisschen. Hat er aber immer gehabt. Also wobei, das stimmt gar nicht. In Deutschland hat er die großen Ovalen gehabt.
Ja, das Problem ist, die kannst du als Ersatz ja nicht kaufen.
Die Ovalen, oder wie?
Nee, die gibt's nicht. Kosten Schweinegeld. Und deshalb nimmt man, also wenn man die überhaupt findet, nimmt man von Aden diese Doppelscheinwerfer dann bei dir ein.
Ah ja, okay.
Okay. Steht ihm aber gut, finde ich.
Ja, ich finde im Zweifel steht ihm tatsächlich beides gut, aber das geht schon. Abgesehen davon, es ist halt ein amerikanisches Auto, also von daher, warum nicht? Mhm. Rückleuchten, damit meine ich halt, das fand ich damals so ein bisschen strange irgendwie, weil Jaguar ja dazu übergegangen ist, diese schwarzen Rückleuchten quasi in so ein Auto zu bauen. Komplett schwarz, schwarz, durchgehend schwarz. Ja? So wie das, was man sich damals bei Inpro, ja, ursprünglich mal Tresa-Leuchten, ne? Damals zusätzlich gekauft hat, hatte dieses Auto halt serienmäßig. Das war halt auch dann modern, aber eben auf einer sehr, sehr klassischen Karosserieform.
Ja. Er ist übrigens umgerechnet 73.000 Kilometer gelaufen.
Erst. Okay, cool.
Und trotzdem schon komplett durchsaniert.
Und das sollte ja mal der E-Type-Nachfolger quasi sein, ne? Oder?
Der XJS sollte wohl der E-Type-Nachfolger sein. Das ist übrigens auch der längst gebautste Jaguar überhaupt.
Ja,
das kommt auch noch dazu.
Ja.
Das ist tatsächlich von der Produktionszeit her der längste.
Dazu gleich ein bisschen mehr. Also dazu gleich ein bisschen mehr. Denn ich habe in der Vorbereitung zur Folge tatsächlich mir mal eine Automotorsport rausgesucht und glücklicherweise habe ich da eine gegriffen, bei der fast auf jeder Seite etwas steht, womit wir uns in den letzten Tagen, Wochen beschäftigt haben oder auch wahrscheinlich in Zukunft beschäftigen werden. Das ist die von Januar 1993. Auf dem Cover steht Pannenbilanz aus 30 Jahren. Auch das ist super interessant übrigens. 180 Modelle im Vergleich, die Sieger und die Nieten, weil die ja diese 100.000 Kilometer Dauertests immer gemacht haben. Ja. Schon geil. Und dann ist da drunter das Traumtrio, 12-Zylinder-Coupés. Und jetzt kommt's. Drei Autos, die aus meiner Sicht unterschiedlicher gar nicht sein können, miteinander verglichen. Den Jaguar XJR S 6.0 als Coupé. Den Mercedes 600 SEC, der hieß also ja damals noch 600 SEC, hat auch heute keiner mehr so richtig auf dem Plan, dass der kurz 600 SEC hieß. Ne? Ja. Und, also 140er Coupé und ein 850 CSI, der damals ja ein ganz normal zu bestellendes Auto war. Heute ist er ja schon ziemlich rar. Und und dann dieser Test ist natürlich interessant, weil diese Autos eigentlich, sorry, also mal davon abgesehen, dass sie alle 12 Zylinder haben, haben die ja fast nicht die identische Zielgruppe, ja. Also das ist auch so ein bisschen das Resultat des Tests, weil man halt deutlich herausstellen kann, welches Auto für wen das Richtige ist. Nichtsdestotrotz, interessant damals, BMW und Mercedes hatten sich ja darauf committed, 250 km/h Endgeschwindigkeit begrenzt.
Der Jaguar ist schneller,
zwar nur 4 km/h, aber der hatte halt diese.
Aber das Cabriolet ist mit 252 angegeben. Ist auch
siehst du? Ja, siehst du? Und hier steht eben auch dann als Resümee bei dem Jaguar, natürlich kann das mittlerweile 18-jährige Jaguar Coupé mit dem technikbeladenen Konkurrenten von heute schwer aufnehmen. Jetzt habe ich gedacht, 18 Jahre alt, okay, also 75.
Ist auf Markt.
Genau. Muss man aber bedenken, was war das für ein Flieger 1975, ne? So, also die Form war ja schon, war schon hot, ne? Und gerade auch diese auslaufende Dachpartie mit einer deutlich steiler stehenden Scheibe als die Dachpartie. Und dann steht hier halt, zumindest objektiv gesehen, dennoch besitzt der flache Klassiker mit der langen Motorhaube und dem intimen Cockpit einen starken Reiz, entscheidend verschärft durch den ebenso kraftvollen wie kultivierten 12-Zylinder-Motor. Er und der relativ günstige Preis lassen viele Schwächen des Oldies verzeihen. Und denkst du, günstiger Preis? Und wenn du dir dann die Preise anguckst, dann hast du halt gemerkt, ey, 93 ist das schon alles irgendwie echt weggelaufen. Also, jetzt schätz mal. Jens ist immer ganz geil eigentlich im Schätzen. Schätz mal, was der Jaguar XJR 6.0 1993 gekostet hat. Schwer, ne? Ist schwer. Kann's auch ziemlich falsch liegen, aber schätz mal.
130.000 Mark.
Oh, guck mal. Also finde ich nicht verkehrt. 140, ja? Dann schätz mal, was ein 850 CSI gekostet hat.
160.000.
181.000. Mhm. Und dann schätz mal, was der 600 SEC gekostet hat.
Der hat 200.000 Mark
gekostet. 221. Also auch da, ne? das war 221.000 Mark war 1993 auch wirklich eine unerreichbare Zahl für die meisten Menschen in Deutschland. Ja, das war wirklich. Ja,
das ist wirklich heftig. Aus der Zeit, wenn du diese Rechner im Internet nimmst, wo du, hier, wie heißt das?
Schmecken dir die Katjes Tapsis?
Die Katjes schmecken gut. Wo die hier, na sag schon, wo du die Inflation mit einberechnest, das ist so wie heute 220.000 Euro.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, und wenn man hier, ich will die nochmal aufschlagen, weil da wirklich interessante Sachen drin sind. Erstmal steht hier natürlich am Anfang, es gibt ja immer diese Rubrik Neues vom Auto. Und da steht 120 Millionen Mark Verlust, Einbruch bei Porsche. Die Porsche AG kämpft mit dem größten Verlust ihrer Unternehmensgeschichte. In den ersten 6 Monaten des laufenden Geschäftsjahres, das am 31. Juli zu Ende geht, ist ein Verlust von 120 Millionen Mark entstanden. Der Umsatz, der im Jahr zuvor noch 2,7 Milliarden Mark, Verlust 56,8 Millionen Mark betragen hatte, wird auf unter 2 Milliarden sinken. Für die tiefroten Zahlen werden rückläufiger Absatz, die Kosten für Personalabbau und Verkaufsförderung verantwortlich gemacht. Anstelle des 83-jährigen Familienseniors Ferry Porsche soll im März Ex-Henkel-Chef Helmut Sieler, 62, zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt werden. Also, die befanden sich damals tief in der Krise, ne? Dazu passend, weil es einfach jetzt passt, gab es hinten einen Leserbrief. Mal gucken, den muss ich mal eben raussuchen, wo sich jemand über eine Studie geäußert hat. Und diese Studie wirst du gleich sagen, huch, das, du kennst das ja alles, du kennst dich ja mit dieser Automobilgeschichte immer gut aus. Welche Studie gab es 1993 von Porsche? Erinnerst du dich, was das gewesen sein könnte? Welches spätere Auto, der sich 1993 das erste Mal gezeigt hat?
Nee, keine Ahnung.
Hätte ich auch nicht gedacht. Und wenn ich dir das Bild gleich zeige, sagst du, boah, ist der nah an dem echten Auto. Guck mal da.
Ah, die Boxster-Studie, die erste. Ja. Ja, die ist nah am ersten Auto. Die Proportionen sind allerdings schöner gewesen.
Ja, natürlich, klar, gut, das war natürlich auch eine Studie, aber interessant, da schreibt halt Michael Waldenmeier aus Heidenheim, als ehemaliger Porsche-Fahrer finde ich es zwar erfreulich, dass die Studie Boxster der absolute Showstar bei der Detroit Motor Show ist, doch leider hilft dieser Achtungserfolg dem Unternehmen überhaupt nicht weiter, mit den Bemühungen die Zukunft zu bewältigen. Tatsache ist, dass aus Kundensicht ein Sportwagen erwartet wird, der nicht oversized ist und im Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, was derzeit nicht der Fall ist. Statt endloser Studien und teurer Einzelanfertigungen sollte sich Porsche darauf konzentrieren, einen Sportwagen kostengünstig zu konstruieren, damit auch preislich je nach Markt flexibler agiert werden kann.
Ja.
Ja, was wünscht er sich? 924 Nachfolger oder was ist damit gemeint? Also der Boxster war ja dann ein Erfolg und ich glaube, sowohl Boxster als auch natürlich der wassergekühlte 996 und dann eben auch Cayenne haben Porsche dann ja auch wieder mit
Erfolg gemacht. Bei dieser Studie konnte man halt auch noch nicht sehen, das war wahrscheinlich auch gar nicht die Idee, dass 996 und Boxster den gleichen Vorderwagen bekommen.
Komplett. Ja, stimmt. Das ist ja nah beieinander, ne?
Nicht beinahe, sind die gleichen Teile, ist nicht nah beieinander.
Ah, okay.
Der Vorderwagen ist gleich.
Okay.
Also ist alles gleich.
Tatsächlich?
Auch gleich, komplett.
Okay. Ja, ist doch gut.
Das ist das erste Auto überhaupt, glaube ich, weltweit, was Plattformstrategie hat sozusagen.
Tja.
Also Porsche hat es erfunden.
Und dann hier auch 1993 ein geiles Thema. Guck mal, der gelbe Artikel. Lies mal kurz die Überschrift. Die kannst du mit deiner Brille auch lesen. Schau mal.
Mercedes Interesse am Swatch-Auto.
Genau. Der Mercedes verhandelt zurzeit darüber, anstelle von Volkswagen in das Swatch-Auto-Projekt einzusteigen. Ein entsprechendes Abkommen könnte bis zum Beginn des Genfer Automobilsalons abgeschlossen werden und offiziell verkündet werden. Mercedes will die Arbeiten an einem eigenen Mini-Projekt einbringen, das zur internationalen Automobilausstellung in Frankfurt im September als Studie vorgestellt werden soll. Nicolas Hayek, Chef der Swatch-Uhrenunternehmen SMH in Biel, kommentiert die Verhandlung so: Wir haben einen sehr starken Partner. Die Absage von VW an das Projekt Swatch-Auto, ein kleines, pfiffiges Stadtauto zu einem Preis von 14.000 Mark, hat laut Hayek ein paar Monate gekostet. Also 14 hat er übrigens am Ende nicht gekostet, der Smart. So viel schon mal vorweg.
19.
Und VW-Markenchef Daniel, übrigens war 19 als Einstiegspreis tatsächlich gar nicht so teuer. Wenn man sich mal anguckt, was damals eben vergleichbare Autos gekostet hat, also vergleichbare Autos gab es natürlich nicht.
Genau.
Aber trotzdem hat er halt einen Kleinwagen von, keine Ahnung, Mazda 121 hat damals 15,9 gekostet. Das ist ja nun nicht viel weniger, ne?
Doch.
Ja, in der Preisklasse schon, ne? Ja, hast recht.
Naja, es sind 20%.
Ja, hast recht, hast recht. Und dann musste ich auch schmunzeln, weil ich habe hier geblättert und habe gesagt, krass, alles Themen, über die wir geredet haben. Hier ist ein ganz kleiner Bericht drin, Porsche Rennversion für die Straße. Turbo S. Nur maximal 100 Stück wird Porsche von dem neuen Sondermodell 968 Turbo S auflegen. Der 305 PS starke 968 Turbo S ist die Straßenversion jenes 968 Turbo RS, mit dem Porsche am neuen GT Cup für Supersportwagen in Le Mans teilnehmen wird. Der 175.000 Mark teure Turbo S, ganz ehrlich, das war damals ja schon unglaublich viel Geld für einen 968.
Für ein Vierzylinder-Auto.
Ja, oder?
Ja. Hm? Ja, guck mal. Der war ja, guck mal. 30.000 Mark mehr wie ein 6 Liter Jaguar XJ SR.
Richtig. Ja, richtig.
Ordentlich.
Das war schon ordentlich, ne? Das musstest du schon wollen. Ja, das musstest du schon wollen. Also, ich war hoch emotionalisiert, als ich hier diese 93er Zeitung aufschlug und habe halt gemerkt, die 90er Jahre sind natürlich die Autos, wo man jetzt vielleicht nochmal das ein oder andere Auto retten kann. Das, worüber wir sonst reden, 80er oder 70er Jahre, die Autos gibt es und das werden auch nicht mehr. Weißt du, da findet keiner mehr irgendwie bei Oma in der Garage ein 70er Jahre, Ende die 70er Jahre Ascona, kommt nicht vor. Ja. Und von daher, die 90er sind da schon stark und haben echt tolle Autos gehabt. Also
Automotoren Sport, gerade sagst du, ne? Ich habe in der neuen Automotoren Sport, ich lese die ja immer durch, ich lese ja auch mal alle Testberichte, immer noch.
Mhm.
Und da hat es mich, ich habe die auf Toilette gelesen, da hat es mich fast von der Schüssel gehauen, wie ich die.
Ja, wir haben jetzt Bilder vor.
den Vergleichstest lese zwischen dem BMW 2er Active Tourer.
Ach, den gibt es doch noch.
Ja, in neu.
Also die B-Klasse von BMW, ne?
Das sieht übrigens ganz gut aus, der neue.
Bin ich sicher, ja.
Und VW Touran. Und da kostet, jetzt halte ich fest, ich muss das zweimal, ich konnte es gar nicht glauben, da kostet ein VW Touran 1,5 Liter Turbo Highline mit so 3-4 Pimmel-Extras 49.800 Euro. Und ganz krass, er ist sogar teurer wie der BMW. 50.000 Euro, 100.000 D-Mark
ja.
Für einen scheiß Touran.
Also ist vielleicht ein bestimmt tolles Auto, ne?
Ist vielleicht ein gutes Auto, kann ja sein, aber ich bin vollkommen sprachlos gewesen.
Ja, das
ist ja. Da habe ich nochmal zurückgespult und musste wieder feststellen: Mensch, ich habe doch für meinen Volvo, was habe ich nochmal bezahlt?
Ja.
Ey, sag mal, wer kauft das denn?
Das ist stark, ne?
Wer kauft denn für 50.000 Euro ein VW Touran? Wer macht das?
Ja.
Ich sag's dir, der gleiche, der beigeht und für 50.000 Euro diesen neuen Smart kauft. Ah, ja. Und da war ich übrigens, oh, guck mal hier, was ich diese Woche alles erlebt habe. Ich war von der Felix, Verkäufer bei Krüll, total nett, hatte mir so eine Einladung geschickt. Es war bei Krüll, war am Montag eine Präsentation vom Volvo EX30. Der ja baugleich ist, also Unterbau mit
richtig,
dem Smart.
Richtig, richtig.
Sehr nett, konntest du dich, also gab es eine Gästeliste, gab es dann für die gelisteten Gäste gab es so Chips und es gab
Kartoffelchips.
So, nee, Chips hier so Marken. Und es gab es gab hervorragendes Catering vom Tarantella. Also wirklich ganz fein.
Gab es noch ein Auto zu sehen oder war das jetzt nur kulinarisch?
Ja, pass auf. Hervorragendes Catering, wirklich sehr gut. Der ganze große Showroom war leergeräumt. Da stand dieser EX30 nur drin, der einzige alleine. Rundum kein Benzinauto, sozusagen. Mhm. Ist ja ein E-Auto. Mhm. Und natürlich ein Wahnsinnsangebot. Die haben da so ein. Die Verkäufer saßen da und haben geschrieben, ne? Also. Und zwar,
ich weiß, weil die ja gleich mit einer Leasingrate gestartet sind.
239 ja. Euro.
Ich war scheiße, ey.
239 Euro, gut, 3 Jahre und nur 15.000 Kilometer, aber gut, wo willst du mit dem E-Auto hinfahren, ne? Ist ja so, ne? Kommen sie eh nicht weit mit. Also jetzt mal im Verhältnis zum Neupreis ist das ja eine unglaubliche Leasingrate eigentlich, ne?
Ja.
Bezuschuss bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, ne? Von irgendwas, keine Ahnung.
Tja. Also, wenn man gut, so in den Markt startet, ne?
Ich wollte mir ja den neuen Volvo angucken, ne?
Ja.
So. Ich habe mir den angeguckt. Wenn das einen Benzinmotor hätte, das Ding, würde ich mir den kaufen.
Pass auf, aber eins kann ich dir versprechen, würde es nicht geben.
Doch, wird kommen.
Also was ich bei dem Auto, ich muss ihn mir in Natura mal angucken.
Auto,
vielleicht kannst du mir eins sagen, ich habe Bilder gesehen.
Innen drin ist so geil gemacht.
Ja.
Geil verarbeitet, geile Materialien.
Und auch so interessante Stoffe, ne?
Ja,
die ich gesehen habe. Ne?
Mhm. Richtig, also wirklich, muss ich sagen, Hut ab, Chapeau. Auch geile Detaillösungen, wie zum Beispiel die Lüftungsdüsen, die bewegst du, ja?
Ja.
Und das ist aus... Das ist ja alles vegan heutzutage. Also ich sag mal, aus veganem Leder ist das dann innen drin, in der Düse.
Mhm,
also ganz tolle Detaillösung. Hat mir sehr gut gefallen.
Okay.
Auch innen drin.
Okay.
Da war natürlich so eine Schlange, musste ich anstellen, bis ich mal irgendwann reinsetzen konnte.
Was? Das ist ja wie in alten Zeiten.
Ja. Da wollte ja jeder mal drin sitzen, auch in dem Ding.
Ja, klar.
Selbst wenn der Kofferraum
239 Euro schon unterschrieben
hat. Das Auto ist ja auch nicht groß. Ne? Ist ja so Golfgröße, würde ich sagen. Ja, maximal.
Boah, ein bisschen kleiner sogar. Hm?
Genau. Und also wie gesagt, hätte der einen Benzinmotor, dann hätte ich da auch unterschrieben.
Mhm.
So nicht. Aber das Auto war toll. Und die Veranstaltung, gut, klar, haben sie natürlich alle Autos rausgeräumt. Und natürlich gab es für die geladenen Gäste Tarantella-Essen, damit du auch so eine Karre kaufst.
Mhm,
ne?
Logisch. Mhm.
Aber nett. Also vielen Dank, Firma Krüll. Habt ihr schön gemacht.
Ja. Ja. Interessant auf jeden Fall. Ich will mir das Auto auch mal in Natura ansehen, einfach auch um die Unterscheidungsmerkmale mal zum Smart so ein bisschen herauszustellen.
Die haben nichts miteinander zu tun.
Nee, überhaupt nicht. Du kannst nicht sehen, dass das unterm Blech das identische Auto ist.
Ist das Blech oder Plastik?
Ja.
Ist Blech. Ja, das ist ja übrigens, das ist ja heutzutage ganz grauenvoll, ne? Wenn du hier in diesem Jaguar XJS 6.0 die Motorhaube aufmachst, dann erwartet dich ja dieser riesige 12-Zylinder-Motor, der ist ja auch optisch schön zubereitet.
Ja,
oder auch selbst beim Saab, du machst die Motorhaube auf und beim Saab ist der Motor ja so, der liegt ja da schräg.
Ja, richtig, genau.
Und von linken und rechts sieht es ja komplett anders aus.
Ja, stimmt, genau.
Und auf der Beifahrerseite guckst du auf den...
Kannst gut erklären, was das
genau,
so alles
ist. Genau, auf der Beifahrerseite guckst du auf den schräg liegenden Kopf und dieser Ventildeckel ist so schrumpflack schwarz, da steht Saab drin, so. Bei diesem Volvo machst du die Haube auf, so zwei Plastikeinsätze, weil da soll wahrscheinlich irgendwie eine Kabeltrommel rein. Und dann siehst du nur nacktes Blech oder die Konstruktion.
Ja, klar.
Aber so scheiße gemacht. Hm. Das ist ja nicht, schön anzusehen, sondern du machst auf und denkst, das ist das Klett von meinem Auto.
Ja,
so sieht's aus. So sieht's aus, wenn der Seltrecht vom Klo fällt.
Da freue ich mich immer, wenn ich die in Anführungsstrichen Motorhaube gleichzeitig ja Kofferraumhaube bei der Corvette aufmache, weil du dann auf den Motor gucken kannst, der rot-metallic lackierte Ventildeckel hat. Finde ich ja zumindest mal noch irgendwie so pfiffig.
Ja.
Ne?
Ja, genau.
Aber nochmal zurück hier zur Automotorsport. Cool ist ja, daran erinnere ich mich nicht, ich habe Bock, den mal zu lesen. Die sind auch sie haben interessante Autos in diesem 100.000-Kilometer-Test gehabt. 85 Dauertestwagen und ein geiles Auto, was hier drin ist, 1985. Ein VW Golf Oettinger mit 170 PS. Das war ja 85.
Das wird so ein 2016 V sein, ne?
Ja, vermutlich, ne? Sonst kommt er ja nicht auf die Leistung. Das Tuning-Auto mit dem 170 PS 2-Liter-Motor erwies sich als sehr zuverlässig. Dann hier ein 500 SE, keine Funktionsmängel und kein sichtbarer Verschleiß nach 100.000 Kilometern, aber viele Bremsbeläge vorne und hinten. Ja, wundert einen auch nicht, ne? Und die sind mit dem Ding bestimmt auch ordentlich geschrotet.
Du musst doch überlegen, auch da, der hat ab Werk 14 Zoll Felgen gehabt. Mhm.
Und so ist auch die Bremse.
Pipi-Bremsen.
Ja.
Die Bremsen sind ja so groß wie vom 123er
oder so. Ja, das ist keine riesige Geschichte. Dann hier Rover 2600. Eine wahre Schreckensbilanz. Die Wartungskosten erreichten den einstigen Spitzenwert von 4.610 Mark. Was eigentlich bei 100.000 Kilometern gar nicht so viel ist, so wenn man das so hört. Aber es war wohl damals wohl absoluter Spitzenwert, richtig teuer. Ja, naja, und dann auch hier die Rückmeldung, ne? Ein 735i, also noch der mit dem alten Motor. Der Motor, also aber schon ein E32, die hatten einen Motorschaden. Und Motorschaden am Sechszylinder kündigte sich bei 71.000 Kilometern mit einem Aufleuchten der Öldruckwarnlampe an. Lagergeräusche führten später zur Demontage des Motors. Befund, Pleuellager des vierten Zylinders ausgelaufen. Ich dachte, man sagt eingelaufen, aber gut. Nach BMW-Auskunft erlitten nur 10 Exemplare dieses Schicksal. Also nette Rückmeldung, ne? So, ja. Haben wir nur 10-mal gehabt, da haben sie Pech gehabt, kriegen sie einen neuen Motor. Ja, ist halt so. Pass auf, jetzt kommt's. Beeindruckend. Also, der NSU Ro 80, ne? Pass auf. Das Wankelauto schnitt besser ab als erwartet. Es blieb nie liegen. Also, das ist ja auch so. Besser als erwartet, er blieb nie liegen. Verbrauch im Mittel, schätz mal, wie viel Normalbenzin?
15 Liter.
16 Liter.
War nicht schlecht.
Ey, ganz ehrlich.
Ja, klar.
16 Liter?
Weißt du, woran ich mich noch so erinnern kann, wie also ich als Automotoren-Sportleser seit schon
16
immer.
16 Liter?
Seitdem ich überhaupt gucken kann.
Ja.
Ich fand das ein riesen Benchmark, dass Autos überhaupt unter 10 Liter verbrauchen können.
Ja, ja.
Plötzlich gab es Autos mit 9,8 Liter. Ich sagte, oh Gott, kann das denn sein, dass der unter 10 Liter verbraucht? Also deshalb, man darf sich nicht erschrecken. Testverbrauch ist auch übrigens, da muss man mal eins sagen, hat nichts mit Straßenverbrauch zu tun.
Nein, nein, das ist ja klar.
Testverbrauch heißt testen, heißt Geschwindigkeitsmessung, Höchstgeschwindigkeitsmessung, Beschleunigung und so weiter. Der Testverbrauch ist immer hoch gewesen. Ne?
Das ist klar.
Weil die mal auf den Pinsel getreten haben.
Ne? Ja, das ist klar. Ja, da habe ich mich gestern so aufgeregt. Es gibt ja so ein Video, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Das werden viele unserer Hörer bestimmt auch mal irgendwo gesehen haben, weil es ist überall bei Instagram, wo sich ein, ich weiß nicht, ob es ein YouTuber ist, darüber beschwert, dass er seinen BMW in die Werkstatt gebracht hat. Oder war es ein Mini? Also auf jeden Fall war es bei BMW oder Mini. Und er dann auf seiner App sehen konnte, dass die mit dem Auto gefahren sind. Er hatte die Klimaanlage bemängelt. Und er sagt, ja, mit einem ganz hohen Verbrauch 3 Kilometer gefahren. Wo ich sage, ja, das Auto stand. Und die haben ihn laufen lassen, um die Klimaanlage zu testen. Und dann geht dein Verbrauch ja, weil er ja auf 100 Kilometer berechnet ist. Genau, aber das verstehen übrigens, und das zu erklären, ne, das verstehen die. Also die Leute sagen, alles Skandal, muss zum Rechtsanwalt gehen und so. Und ich sehe das und denke, hey, wenn die Leute das im Stand laufen lassen, dann zeigt dein Auto genau das an. Was soll das hier? Was soll die Aufregung? Ne? Ja. So. Naja, also kapieren halt viele nicht, dass Verbrauch auf 100 Kilometer kannst du eigentlich auch nur dann sauber messen, wenn du auf 0 drückst, während du 100 fährst am besten, dann 100 Kilometer fährst und dann guckst, was er verbraucht hat. Und nicht, wenn du an der Ampel stehst. So, ja. Weil ein Auto, wie viel verbraucht ein Auto im Stehen an der Ampel? Unendlich.
Nee.
Unendlich.
Verbraucht nicht unendlich, aber unendlich in gemessen, wenn es 100 Kilometer dann fahren würde,
genau,
so in dem Aggregatzustand, was ja gar nicht geht, weil es ja gar nicht
fährt. Weil es sich nicht bewegt, genau, so ist es. Ja, naja, dann ist hier ein Traumauto drin, das war, finde ich, das war wahrscheinlich nie dein Traumauto, du bist ja auch kein großer Fan, aber 1993, der neue E36 BMW M3.
Ich bin kein Fan von Autos.
Nein, kein Fan von BMW.
Nee, Autos auch nicht mehr, ich irgendwie... Ist vorbei.
Ja.
Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft.
Glaube ich gar nicht.
Doch.
Hast du wirklich?
Ja.
Ja?
Mhm. Aber ohne kein E-Bike mehr.
Passt das in den Twingo?
Nein.
Okay. Fandst du damals so ein Auto 1993, so ein E36 M3, wäre das für dich ein Auto gewesen, das du gern gehabt hättest?
Nein.
Warum nicht?
Das ist irgendwie, war nie meine Marke, mein...
Okay.
Das ist nicht mein Spirit, mein, keine Ahnung.
Ja.
Es sind sicher gute Autos, möchte ich drüber sprechen, sind Traummotoren, die auch zu Recht sicher der eine oder andere irgendwie Motor des Jahres war und was es nicht alles gab, aber es ist nicht mein Style.
Keine okay.
Mich kannst du damit nicht,
ja,
auch
ich
jetzt
fand,
nicht. Ja. Ich sehe so ein Auto und denke mir, ja, das gibt's auch. Weißt du, also es ist nicht, es übt für mich keine Faszination aus.
Ja, also ich muss gestehen, bei BMW ist das wirklich so, es gibt manche Autos, die ich sehe, bei denen ich sage, okay, da verstehe ich, was die sich dabei gedacht haben und die finde ich auch cool. Also es gibt durchaus BMW-Modelle, wie zum Beispiel auch ein 8er oder auch ein Grand Coupé, die ich durchaus, ich sag mal, super finde, weil es fast alternativlos ist in der Klasse.
Ja.
Und was ich immer wieder schön finde, sind tatsächlich, wenn ich so 4er sehe, in so einem Knalllila irgendwie mit spannenden Felgen. Ich finde es halt schön mutig, was die teilweise machen. Also auch gerade was Farben angeht, haben die ja auch nochmal so ein paar, ich nenne das jetzt mal Prospektfarben, so oft siehst du sie ja nicht, wo mir das Auto gut gefällt. Aber kommen wir zu einem Auto, das könnte wiederum dich damals angesprochen haben. Denn hier ist der Fahrbericht drin vom Porsche Light. unterwegs mit dem billigsten Porsche, dem preisreduzierten 968 CS.
Genau.
Betrachtungen über einen 77.000 Mark Zweisitzer, der von der Konzeption her 17 Jahre alt ist.
Ja.
Und da ist es halt nochmal drin beschrieben, dass sie halt irgendwas sie alles weggelassen haben. Fast 15.000 Mark spart der CS-Käufer und wie sich beim Gewichtsvergleich herausstellt, rund 2 Zentner.
Krass.
Ja.
Ja. Ja. Witzig, dass man ein Sportmodell, das war ja ein höherer Aufwand, das eigentlich extra zu produzieren, billiger gemacht hat, weil die Ausstattung fehlt.
Ja.
Nein, die haben hier nicht 300 Gramm Wurst, die haben nur 200 Gramm Wurst.
So, also, ja. Ja, das, also, wenn ich ehrlich bin, das würde ich mir vom Porsche jetzt auch wünschen. So ein 911er, ein Einstiegsmodell mit noch weniger Dingen als das, was drin ist. Wobei, da ist ja schon viel drin. Da ist
alles drin.
Lass mal alles weg und mach ihn dann billiger. Dann vielleicht so für 99.999 Euro. Das wäre doch mal was.
Das wäre ein cooler Gag.
Ja, das wäre.
Ja, hier so ohne Navi, ohne Bildschirm, ohne alles.
Ja.
So.
Ja. Das wäre.
Alles raus.
Ja.
Keine E-Sitze, gar nichts.
Genau.
Keine Klimaanlage.
Genau. Keine Klimaanlage.
Nix.
Genau. Keine Sitze hinten, brauche ich auch nicht.
Schon, wird sich super verkaufen, schwöre ich dir.
Ja, da kannst du von ausgehen. Und nur, pass auf, und nur in ganz dünnen Unifarben.
Ja, drei so. Farben.
Genau.
In gute weiß, Idee, in gelb und in rot. Feierabend.
Ja, genau.
Nee, oder in so einer modernen Farbe. In weiß, in gelb und in so einem lila Ton.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut.
Oder nochmal in Rosenquarz.
Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob das jetzt meine Farbe wäre. Aber in Unirot, das könnte ich mir schon vorstellen. Du
würdest es trotzdem kaufen, wegen der Sache.
Ja, wegen den 99.900. Ja. Und dann nehmen die meine Corvette in Zahlung und dann wird da ein Schuh draus.
Ja, die nehmen die in Zahlung für 47.000 Euro.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Stimmt, glaube ich auch nicht.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Die werden ja immer noch über Preis gehandelt. Guck mal, das findet man auch nicht mehr. Ne? Und, Achtung, 30 Jahre alt. Ein Clio.
Natürlich.
Und zwar ein Clio Limited.
Ja.
Tolles Auto hier mit den Alufelgen in weiß.
Wie du mir den Clio zeigst. Ich hatte Besuch am Montag auch.
Mhm.
Und zwar hatte ich Besuch von Yoshiko und Itsuru.
Ah ja, da wollten wir drüber reden. Genau.
Also Itsuru ist Automechaniker und Händler in Japan, in einer Kleinstadt am Meer, nicht unweit von Tokio. Und betreibt die Firma Gattina.
Mhm.
Gattina ist ja ein italienisches Wort für Kätzchen.
Genau.
Und er betreibt eine Werkstatt und einen Handel hauptsächlich mit europäischen Kleinwagen.
Voll sympathisch.
Voll sympathisch. Ich habe mal irgendwann, ich weiß nicht, vor Jahren auf Facebook, irgendwie bin ich so auf so japanischen Seiten unterwegs gewesen, ohne überhaupt lesen zu können, was da steht.
Ich weiß noch, wann das war. Das war in der Panda-Zeit, als das mit dem Panda richtig losging vor 3 Jahren.
Nee, ist noch länger
her. Noch länger?
Ja, ist noch länger. Okay. Und dann habe ich Gattina entdeckt und habe ich gesagt, was hat der denn da vor Auto stehen? Wie geil ist das denn?
Mhm.
Also der macht nochmal so Bilder, dann hat er ganz viele Pandas da wohl zum Service und dann stehen vor seinem Laden 8 Pandas. So, denkst du dir, das ist doch in Japan. Oder da stehen da 5 Clios.
Ja.
Und auch immer ikonisch geile Sachen. Also wo du sagst, wow, genau so hätten wir das hier gerne.
Ja.
Bring uns das.
Ja.
Und garniert mit coolen japanischen Sachen, wie ein Honda Today hat er letztens gehabt, erste Serie, der leicht erhöht war. Also wie so ein Mini-SUV.
Ja.
Und das kannst du alles immer nur liken. Und ich habe es immer geliked und geteilt und mein Lieblingsspruch war immer Meanwhile in Japan. Ja, so.
Genau.
Und irgendwann vor 3 Jahren kriege ich Post aus Japan, einen großen wattierten Umschlag. Und da schreibt Yoshiko mir, ja, ich würde das ja mal teilen, was sie machen, das fänden sie so toll. Und hat mir Visitenkarten geschickt, so einen kleinen Folder und Kugelschreiber von Gattina.
Mhm.
Und ich gesagt, das ist ja nett. Ne? So, ich bin dabei geblieben, ich gucke alle 2 Tage, was Gattina so treibt. Also mal die schönen Bilder, wenn er da mit so einer Art TÜV, technischen Überwachung steht, in so einem, und dann er mittendrin mit so einem Panda oder so. Das ist also total cool. Und vor 5 Monaten schreibt Yoshiko mich an, sie würden eine Europareise planen, ob sie mich besuchen dürften. Sehr selbstverständlich. Und das ging immer hin und her. Und jetzt also ganz schräg, die waren in Amsterdam erst, waren noch im DAF-Museum. Dann waren sie in Kloppenburg bei einem Oldtimer-Treffen, wo ich gesagt habe, wie kommen wir denn auf die Idee?
Kloppenburg.
Ja, pass auf, die Idee ist ganz krass. Die Idee kam über einen Geschäftspartner, also vom Transport her aus Litauen.
Mhm.
Der kannte das wohl.
Mhm.
Und was Itsuru wirklich spannend fand, sind Opel, alte Opel, weil es die auch gar nicht in Japan gibt. Also da gibt es zwar einen Isuzu, es gab zum Beispiel den Kadett C, gab es übrigens als Isuzu Gemini.
Ja, ja, so, genau. Das,
das kennt man, aber Opel an sich kennt man gar nicht so. Und bei diesem Treffen in Kloppenburg, ich hatte damals eine Mail geschrieben, boah, was weiß denn ich, Treffen in Kloppenburg. Er hatte mir die Bilder jetzt hier gezeigt, also ich war schon überrascht, was da stand. Und sehr vieles an Opel auch restauriert, schönen Sachen. Und dann sind die extra wegen mir nach Hamburg gekommen, um mich kennenzulernen. Mhm. Haben hier im Hotel übernachtet. Ich habe ein Hotel gesagt, wo man das so, ne, wie das einfach. Und dann habe ich den morgens im Hotel abgeholt und dann, ich weiß nicht, wie lange wir allein hier in der Garage 11 waren. Er hat sich alles genau angeguckt. Er war total verliebt in den Opel Kadett Aero, der ja hinten verkauft, immer noch steht. Ja, ja. Das fand er fand ganz faszinierend, überhaupt die Mischung an Autos. Und der Ansatz ist ja ähnlich wie seiner. Also wir finden beide das Gleiche gut. Und er hat übrigens sehr, sehr geil, natürlich nicht zu verkaufen. Er hat einen frühen 93er Twingo in Gelb, in Currygelb.
Ja, aber jetzt da und die Frage.
Und sie fährt übrigens einen Renault Kangoo. Ganz frühen.
Ach, wie cool. Ja. Auch nicht so uninteressant. Ganz cool, wirklich auch cool. Mit diesen Farben und den gelben Blinkern gelb. Da drin und so, die großen Leuchten.
Ja, ja. Der ist auch gelb, den sie fährt. Und ist auch auf einem Gardinerbild, siehst du den auch.
Aber erzähl mal ganz kurz, die Autos kaufen die dann hier in Europa? Für Japan? Nee.
Nein, nein, die sind schon in Japan, die Autos.
Mhm, okay.
Die sind schon in Japan, diese Sachen.
Okay,
also
okay.
Hauptsächlich.
Okay.
Hat auch interessante Kunden. Also es war ganz spannend, sich mit dem zu unterhalten. Da waren wir zusammen an der Oldtimer-Tankstelle.
Ja.
Wir haben zu Mittag gegessen und ein ganz toller Tag mit den beiden.
Ja, und, keine Frage.
Die sind ganz schräg, die sind dann mit dem Zug wieder nach Amsterdam und von da aus nach Litauen und dann wieder nach Japan zu fliegen.
Ja. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Aber
total nett. Er hat mir einen ganzen Stapel japanischer aktueller Autozeitung mitgebracht mit so Sportwagen und Oldtimern.
Ja.
Die Zeitung liest ja von hinten nach vorne, ne?
Ah, okay. Ja, andersrum. Ah, okay.
Ganz interessant, weil du die Preise sehen kannst. Du kannst den Text nicht verstehen. Du kannst ja den Yen umrechnen und die Preise sehen. Und hat er mir einen Stapel mitgebracht, dann hat er mir Tee mitgebracht und diese traditionellen Butterkekse in, ich glaube, in Truthahn oder Möwenform ist das. Butter in so einer ganz tollen Metallschachtel in Gelb.
Ach, cool.
Und so. Mit so zwei Tüten kamen die hier.
Wahnsinn.
Total liebe, nette Menschen.
Wahnsinn.
Ganz, ganz toll war das.
Ja, auch nur, also wahrscheinlich extreme Leidenschaft, ne?
Also und er saß dann hier und dann sag ich, ja, was ich für ihn tun könnte jetzt so. Und er sprach kein Wort Englisch und gar nicht Deutsch, sondern nur Japanisch.
Ach so.
Und Yoshiko, die Frau, hat dann immer übersetzt und dann geredet. Und sie hat dann nur so übersetzt im Englischen, dass er zutiefst zufrieden ist. Er hat sich die Autos angeguckt und saß hier so in sich gekehrt und war so richtig so, oh. War übrigens, ich habe mich so gefreut, das hat er auf der Gardina-Seite schön gepostet, er ist total verliebt in die Tender Giulietta, in die dreifarbige auch, ne?
Ja.
Also er hat den gleichen Spirit-Ansatz-Geschmack.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich sollte unbedingt mal, wenn ich in Japan bin, aber gut, wann bin ich in Japan? Dann geht's
das ja, Roadtrip.
Ja, du weißt man alles nicht. Ist auf jeden Fall sehr spannend gewesen und Itsuru und ich haben auch vereinbart, mal zu gucken, ob man nicht mal hin und her irgendwie Autos und da mal was machen kann.
Ja, muss ich mal meinen Nachbarn Bescheid sagen. Die sind riesen Japan-Fans, die fliegen mittlerweile jedes Jahr nach Japan und sind riesen Fans. Ist
tatsächlich für uns gar nicht so teuer, auch weil der Yen so abgekackt ist, auf Deutsch gesagt.
Okay.
Aber übrigens ganz krass, was ich auch nicht wusste.
Es gibt da ja so, also Japan ist ja wirklich crazy, ja? Wenn das, was du jetzt über Autos erzählst, ist ja eine Geschichte, aber ich weiß nicht, als meine Nachbarn mir dann Bilder gezeigt haben, viele kennen das, ich kannte das nicht, von diesem Hello Kitty-Zug dort.
Ja.
Kennst du den?
Ja.
Der ist innen und außen komplett Hello Kitty. Das ist so ein, dieser, wie heißt der Zug, dieser Schnellzug von denen? Also nicht Schnellzug,
ist ja untertrieben. Shinkansen oder wie?
Irgendwie so. Ja. Und völlig crazy. Das Ding ist komplett Hello Kitty gebrandet. Und zwar nicht nur außen bemalt, das wäre ja noch irgendwie, keine Ahnung, sondern auch innen ist das komplett das Hello Kitty-Thema umgesetzt. Japan ist unglaublich bunt und jeder, der sich mit Japan beschäftigt, wird schnell Fan davon. Also Japan ist echt cool. Ich glaube, das ist bestimmt eine Reise wert.
Es war halt auch extremely nett mit den beiden.
Tja, Und dann und dann sprach mich dann am Montag meine Frau an und sagte, wer ist denn da bei Jens in der Garage? Das gibt's doch gar nicht. Woher kennt er denn? Was ist denn hier los und so? Weil plötzlich der Jonas Ben Bernschneider auch noch hier in der Garage 11 war. Und
da kann ich nichts dafür. Das war Thomas Senn Idee. Der hat einen Artikel über Autos und Mode gemacht für die Walter. Das ist der Chefredakteur. Oder Mitherausgeber sogar, keine Ahnung. Und der fragte mich, ob sie hier Bilder machen können.
So, du kanntest ihn vorher gar nicht, ne? Oder?
Nee, kannte ich nicht.
Weil,
der kannte mich auch nicht.
Ja.
Oder Garage 11 auch nicht. Ja. Kein Autogei. Sagte dann aber plötzlich, nachdem er eine halbe Stunde hier war, ey, ich kriege hier 1000 Mails, wir wissen, wo du bist. Du bist in der Garage 11. Sagte, die kennen das hier alle. Und ich sagte, ja.
Ja. Also ich folge ihm seit einer Weile. Ist immer schwierig jetzt, wenn man jetzt anderen Menschen erklärt, was er so macht. Weil wenn ich jetzt sage, der ist Mode-Influencer, ja, nennen wir es mal so. Also er ist, glaube ich, noch viel mehr. Auf jeden Fall ein cooler Typ und irgendwie passte das auch gut zu den Autos, so dieses Thema und seine Art und so. Ne? Das ist so diese, ich nenne das jetzt mal Eloquenz.
Du, ich habe so einige Zuschriften bekommen deswegen und drei haben mehr oder weniger, klar, als hätten sich verabredet dazu, gleich geschrieben, endlich ist zusammen, was zusammengehört.
Ja, ich habe gestern auch jemanden gehabt, der gesagt hat, holt den unbedingt in den Podcast. Und dann habe ich gesagt, bitte schreibt das. Hört genau hin, Raschel.
Hört genau hin, das Hemd ist blau.
Genau, und jetzt könnt ihr die Farbe raten. Dann habe ich gesagt, schreib das Jens und dann schrieb derjenige mir zurück, er hatte dich angeschrieben, aber dir kann ja nicht jeder über Instagram schreiben.
Weiß ich nicht, doch.
Wenn man dir nicht folgt, wahrscheinlich nicht.
Ach so.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall schrieb er mir dann zurück, ich habe es versucht und dann hat er aber auch geschrieben, Frank hat gesagt. Da habe ich nur gedacht so, Manno, fang das doch neutraler an. Sag doch nicht, dass ich dich auf ihn gehetzt habe. Nein, aber auf jeden Fall ein sympathischer Typ. Und nochmal, ich glaube, dieses Thema passt halt gut zusammen. Also ein paar Klamotten passen zu den Zeiten, der Art und Weise der Menschen und
genau, so weiter. Genau, er hat ja mehrere Outfits gehabt, hat dann im geringelten Sweatshirt in der Ente, dann mit dem Jackett, offenes Hemd in dem Espada und so weiter.
Genau.
Bin mal gespannt, wie die Zeitung wird, sicher nett.
Ja, gut, klar. Ich meine, das ist immer hier eine tolle Kulisse, abgesehen davon, dass es halt Autos gibt, die du nicht an jeder Ecke fotografieren kannst, ne?
Nö.
Ja, nö. Nö.
Und ich lasse es auch überhaupt nicht jeden machen. Ich habe ja immer so Anfragen hier wegen, ich brauche für meine private Mappe, für eine Fotosession, kann ich mein Auto ausleihen, so bla bla bla. Kategorisch nein. Ruft mich nicht an, fragt mich nicht, nein. Wenn der Thomas Senn mich anruft und fragt, ob er hier Fotos machen kann, ist das was ganz was anderes. Nur um das nochmal klarzustellen.
Jens halt. Übrigens, das Auto hier, ne? Der steht ja im Schatten des 8.32.
Thema Turbo.
Warum eigentlich?
Welcher ist das Thema? Was heißt im Schatten?
Naja, es ist ein Turbo 16V. Wenn ich mir die Werte hier angucke, 7,1 auf 100, der geht ab wie Sau.
Der Motor ist im Integrale.
Ja.
Ist der integrale Motor. Es gab ja auch noch einen 3-Liter V6 und es gibt einen Turbo 16V Lancia-Thema. Im Schatten weiß ich nicht. Der ist gar nicht, es gibt ja keine guten Autos. Ist nichts übrig geblieben.
Ist so, ne?
Es gibt nichts. Und die hast du aber noch eher im Griff wie ein 832, wenn du, so.
Ja, das meine ich
doch. Der 832 hat ja tatsächlich gar keine besseren Fahrleistungen.
Nee, das ist eben genau das. Als ich das gelesen habe hier.
Wie viel PS hat er da?
205.
Ja, genau die gleiche PS-Zahl, wie der 832 mal ohne Cut hatte.
So ist es.
Cut hat er nämlich weniger
gehabt. So ist es. Und der ist mega agil hier. Also die ganzen Werte sind top. Und wenn du dann siehst, dass das Auto einen Testverbrauch hatte, super bleifrei von 12,6 Liter, ja, dann siehst du halt, ja klar, gut, es ist und bleibt halt ein 2 Liter 16 V4-Zylinder. Aber so einen Motor kannst du halt auch sparsam ganz normal bewegen. Ja. So, was soll da durchfließen? Ja. Und Leistung haben die gehabt. Ja. Also das war eigentlich 2 Liter 16V Vierzylinder, das war schon eine coole, also 205 PS war schon eine coole Leistung, ne?
Ja, das war auch noch die Zeit, wo wenn du gesagt hast, 16V, hast du, oh, 16V.
Ja. Ja, Wahnsinn.
Vier Ventile pro Zylinder,
Ja, schon eine crazy Zeit gewesen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, nochmal diese Zeitungen durchzublättern, um mal so das ein oder andere Auto anzugucken, bei dem man heute sagt, okay, wie du ja schon richtig erkannt hast, auch da sind natürlich kaum gute Autos übrig geblieben von einem 93er Lancia. Ja, wo gibt es die, ne?
30 Jahre her.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Ja, dann habe ich hier noch eine Sache, die wollte ich da unbedingt vorlesen, aus dem Automarkt. Ich hatte auch nie gehört, ich weiß nicht, hast du schon mal was von einem Pits-Umbau gehört? Sagt ihr das was?
Wie?
Pits-Umbau.
Pits.
Also, hier steht Mercedes 300 CE Pits-Umbau. Leider sind das ja Anzeigen ohne Bilder. Weil jetzt kommt's. Mercedes 300 CE Pits-Umbau, außen pink, innen mint und rosa. Turbo-Umbau von Lotec auf 280 PS. Jetzt Bilder vor Augen. Ganz ehrlich, 1993 ein CE mit Lotec Turbo-Umbau.
In Köln fragt sich jetzt jeder wie ein Pits-Umbau. Was
ist das
da?
Das ist ein Pits-Umbau, ja. Ich habe das auch nie gehört.
Pits.
Pits, ey, sagt man in Köln Pits-Umbau. Ach so, das wusste ich nicht. Ah ja, okay. Alles klar. Jens hat auf sein Handy gezeigt und das liegt zwischen seinen Beinen.
Pits-Umbau.
Ja.
Oder auch Pimmel-Umbau. Nie dann, von gehört. Wer ist denn der Pitz?
Ja.
Der Maurer gewesen.
Ganz ehrlich, unsere Hörer werden das jetzt googeln und vielleicht weiß ja jemand was über den Verbleib dieses Autos. Also muss man ja schon sagen. Also in
das Pink, ist der Herr Pitz-Bärdisch
in Pink außen mit Mint und Rosa innen. Ne? Das Ding mit Turbo-Umbau, damals 93, den könnte man auch in die Garage 11 schieben, oder?
Ja, natürlich. Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Ganz weit vorne. Ja, also, das Ding hier hat mal so richtig. Achso, und dann wollte ich noch, das ist gut, pass auf. In einer der vorigen Ausgaben war der Bericht drin über den Renault Twingo. Das heißt, die ersten Berichte über den Twingo waren ja Ende 92. Und dann schreibt hier ein Hörer, hätte ich fast gesagt, ein Leser, Joachim Glandorf aus Münster schreibt, ich verstehe den Wirbel um den Renault Twingo nicht. So ein Fahrzeug gab es schon vor 20 Jahren, als die Firma Klemm aus Heilbronn den Honda Z für den deutschen Markt aus Frankreich importierte. Ich benutze den Wagen heute täglich, bin begeistert von der originellen Aufmachung und pfiffigen Details und Alltagstauglichkeit. Noch heute scharen sich bei jedem Stopp unzählige Schaulustige um das 3 Meter lange Auto und bedauern, dass man das stadtfreundliche 38 PS Auto nicht mehr im Laden kaufen kann.
Das Mega Z habe ich ja auch hier schon verkauft.
Echt?
Ja, ich hatte ein grünes
Z-Coupé. Ein Honda Z, nennt sich das Coupé?
Ja, Coupé. Honda Z habe ich hier verkauft, in grün.
Der sieht so stabil aus, ne? Wie so eine.
Den gab es ja ganz krass. Die gab es für Südeuropa in so einer Sparvariante mehr oder weniger. Die hatten keine Heizung. Die haben luftgekühlten Motor auch.
Okay.
Und die hatten keine Heizung. Ja, gab's auch. Meiner war zum Glück so ein Exportding. Meiner war eine US-Variante mit Seitmarker und mit allem drum und dran. Und hier mit so Chrombügeln vorne um die Scheinwerfer. Und so.
Ja, das hat der hier auch. Guck mal, das hat der hier auch. Ja, siehst du das? Das ist
total geil.
Das ist ja witzig.
Und am coolsten sieht der aus, der Z in Orange. Gab's in so einem blassen Orange. Weil die Heckklappe hinten, die Einfassung ist immer matt-schwarz, wie so ein Aquarium.
Guckst ach so, okay.
Das ist ein sehr, sehr cooles Auto.
Wahnsinn, ja, okay.
Ich kenne mich aus. Frag mich doch.
Ja, dann die letzte Sache zu der Zeitung hier, um den dann hier noch mit und unseren Hörern auf die Eier zu gehen. Aber ich muss gestehen, das hier fand ich sehr interessant. Hier ist ein Bericht drin von Janase.
Ja, der Importeur.
Richtig. Und Janase, der fängt gut an, der Bericht hier schon. Im alten Japan wäre Jiro Janase gewiss Shogun gewesen, ein kleiner Herrscher von Kaiser Gottes Gnaden. Im neuen Wirtschaftsreich Japan reagiert der 80-jährige Janase ohne kaiserliche Lenkung, aber mit aller Autorität des klassischen Feudalherrn. Ganz ehrlich, der hat alle Marken ja gehabt als Importeur. Und er hat dann irgendwie, das steht drin in dem Bericht, dass er sich so ein bisschen mit Volkswagen überworfen hat, dass Mercedes neben ihm jetzt noch einen zweiten Importeur hat, aber die gute Verträge haben, steht ja auch drin und so. Ganz interessant. Und der hat ja damals wirklich, ich meine, Wahnsinn, was muss der für ein Imperium gehabt haben mit Importfahrzeugen in Japan? Mit eigenen Fußmatten, genau. Deshalb Janase.
Jeder zweite Mercedes 126, den ich verkauft habe aus Japan, hatte Janase-Fußmatten drin.
Ja. Ja, klar.
Die sind so richtig dick gewesen und mit so Gumminoppen drunter.
Ja, ja, also ich habe das hier gelesen, das ist auch da, ne? Also hier stehen so ein paar Sachen drin, da merkst du halt schon, dass das so, der war schon richtig hart unterwegs, ne? Er hat 15.000 Mitarbeiter in dem Janase-Imperium, ich meine 15.000 Mitarbeiter in der Automobilbranche, im Import von Fahrzeugen beziehungsweise dann im Handel. Und dann steht hier, denen ist es verboten, im Auto an den Arbeitsplatz zu kommen. Der Platz auf der Straße, sagt Janase, ist für die Kunden da.
Geil. Ja. Ja. In dem Sinne, so ist das hier auch. Macht's gut, bis nächste Woche.
Nee, Quartetto Roletto kommen noch hier. Noch. Quartetto, komm, das machen wir noch. Den hauen wir noch mal raus hier. So. Guck mal, weißt du was? Wir nehmen mal das hier, das ist nämlich genau aus der Zeit.
Ja, das ist ja ein Nasequartett, alles ja, japanisch.
Alles ja, genau. So, ich fange mal an, ich ziehe heute mal.
Als ja, erster. Ist das Quartett?
Ja, keine Ahnung. Nenn es Autos. Komm, wir nehmen den hier. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Schön.
Habe ich noch einen Tipp?
Ja, du kriegst einen Tipp. Ich liege wahrscheinlich falsch, aber ich nenne es trotzdem so, dann kommst du auch drauf. Jacques Chirac hatte seine Freude daran, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher.
Ein französisches Auto.
Mhm.
Ist ein Citroën?
Nein.
Ein Renault?
Ja.
Jacques Chirac. Das ist ein R30?
Nein. Jacques Chirac war später.
Also ist eine Limousine?
Ja.
Ja, ist ein Velsatis?
Nein.
Ein Avantime?
Nein, das ist ja früher, das Quartett. Das Quartett ist Anfang Mitte 90er. Ja, genau, Mitte 90er.
93, ist eine Limousine?
95. Ja.
Viertüre?
Ja.
Oder Fünftüre?
Ja, das ist eine fiese Frage, weil ich bin mir nicht sicher. Aber ich würde sagen fünf, vier.
Oder
Ja, ich bin mir echt nicht sicher. Da wäre ich mir genauso unsicher, wenn du mich fragen würdest, ist der...
Renault 25, Renault 30.
Nein, hat einen Namen.
Hat einen Namen. Versatis, Avantime, Megane.
Die Top-Limousine von Renault. Ist ein Gewürz. Alter, ist ein Gewürz.
Salz, Renault Salz. Nee, Pfeffer.
Nee. Safran.
Ach, Safran.
Und ich meine, der ist ihn tatsächlich gefahren.
Ist es ein Safran Biturbo?
Nee, in diesem Fall ist es ein Sechszylinder.
Jetzt kommt Safran Biturbo, wurde bei Hart geproduziert.
Stimmt. Ja, aber auch nur so homöopathische Mengen.
Geiles Ding.
Ja, aber der ist auch toll hier. Er sieht auch nicht blöd aus.
Nee, Safran ist so innen drin hübsch.
Ja, kein blödes Auto.
Nee. Safran, ja. 4,74 Meter.
Ist im Grunde der Nachfolger vom Renault 25, kann man sagen, ne?
Oder 30.
Oder 30, 25, ja, genau. Genau.
Ja, Renault Safran, da bin ich nicht drauf gekommen.
Ja, dann musst du jetzt ziehen.
Ja.
Und nicht von vorne, hast du eben schon geguckt. So, ich brauche einen Tipp. Er lächelt schon so leicht. Süffisant. Ich fand meinen Tipp übrigens fair.
Ist in einer Variante auch in der Hammerlandstraße beliebt.
Mhm. Also in der Garage 11 beliebt.
In der Hammerlandstraße. Garage 11, boah, weiß ich nicht.
Aber in der Hammerlandstraße?
Ja. Ich frage. Genau.
Das klingt ja nach einem Auto, was...
aber nur in einer Variante.
Was als Taxi... Ein Taxi? Gibt es den als Taxi?
Nee, ist ja kein Taxi. Das heißt ja nicht Taxi. Rat doch erstmal.
Also, pass auf. Ist es ein deutsches Auto?
Nein.
Italienisches Auto?
Nein.
Ein französisches Auto?
Nein.
Japanisches Auto?
Ja.
Okay, ist in einer Variante auch hier beliebt. Ein japanisches Auto. Okay. Ist das ein Honda Civic?
Ja.
Ah, das ist so wie der Civic, der da oben steht.
Nee, eine Variante, die normale Variante.
Ja, oh krass. Okay, das ist auch übrigens ein sehr seltener Civic, den du mir jetzt gerade hier zeigst.
Also es ist ein Civic Viertürer.
Ja,
so eine Limousine. Sieht aus wie ein Mini Honda Accord.
Ja, richtig, stimmt.
Der kleine Accord.
Stimmt.
Nee, also Hintergrund ist, hier oben stand oder hier steht immer so von so einem Rentner verbeult und zehnmal nachlackiert.
Der sieht richtig schlimm aus.
So ein Civic Hybrid.
Genau.
Von Silber, ne?
Aber die allererste so Serie Variante, Civic Hybrid.
Genau, und da sagte Frank, was ist das für ein Auto? Gab es nicht in Deutschland? Sag ich, doch, natürlich, die waren meistens hellblau. Und das ist halt deshalb Variante, die in der Hammerlandstraße beliebt ist. Der steht immer hier oben davor und wir hatten noch drüber gesprochen.
Weil der sieht, ehrlich gesagt.
Nicht aus wie ein Civic.
Ja, er sieht eher aus wie ein früher Prius, könnte das auch sein. Das könnte Prius-Vorläufer sein, weil die Form ist schon so ein bisschen...
Genau, so in die Richtung.
Ja. Genau, ich fand den übrigens, diesen Civic hier, ne, den fand ich tatsächlich so als Dreitürer extrem... Der war auch sehr sportlich von der Form her. Der war auch sehr, sehr beliebt. Also der war erfolgreich in Deutschland, der Civic. Und hatte damals, wie wir ja alle wissen, geile Motoren. Und auch der hier drauf ist.
Gab es so diese VTEC-Motoren, ne?
Genau. Und das ist, genau, ein VTEC. Und das ist so einer hier. 1,6 Liter, 125 PS. Ja. Und sorry, das im Civic, damit bist du Kreise um alle anderen gefahren. Ja, weil vergleichbarer Golf GTI, 115 PS, der Golf 3. Ja. Und das Ding hier war leichter.
Ja.
Also, machen wir uns nichts vor. Honda hat heute ja, weiß ich nicht, gar nicht mehr so viel Relevanz, aber damals waren das Top-Autos.
Hat in unserer Welt keine Relevanz. Bis bald. Tschüss.
Also, macht's gut. Ciao.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.